Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herbst, Herbst, wie du die Blätter färbst. Das war ein Gedicht. Guten Morgen. Sie hören das RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis samstagvormittags. Schön, dass Sie wieder alle dabei sind. Wir werden heute wieder ein tolles Programm für Sie haben. Unter anderem werden wir über Sex reden. Und zwar eine Studie einer jungen Psychologin aus Zürich, die herausgefunden hat, dass das Selbstwertgefühl das sexuelle Wohlbefinden steigert und umgekehrt. Und dass wer ein höheres Selbstwertgefühl hat, angeblich aktiver ist im Sex. Da sind wir schon sehr gespannt. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel gibt es wie immer ein ganz großartiges Buch zu gewinnen. Und dieses Buch suche ich gerade. Das ist nämlich von Ronald D. Gerste, Trinker, Cowboys, Sonderlinge, die 13 seltsamsten Präsidenten der USA. Sie wissen, am 5. November wird dort eine Präsidentin gewählt. Oh, Verzerrung. Oder ein Präsident, könnte natürlich auch sein. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich mal auszukennen mit der Geschichte der amerikanischen, US-amerikanischen Präsidenten. Denn bislang gab es da ja keine Frau. Ronald D. Gerste spricht dort davon, dass es ziemliche Sonderlinge gab. Zum Beispiel einen Präsidenten, der eigenhändig einen anderen Mann erschossen hat. Das war Andrew Jackson. Es gab einen Bücherwurm, der sich selbst zum Cowboy und Macho getrimmt hat. Theodore Roosevelt. Und viele andere tolle Geschichten, wenn Sie dieses Buch interessiert, sollten sich jetzt bewerben beim Scannerspiel. Das ist aber nicht ganz einfach. Da haben wir 4 Fragen insgesamt für Sie. Wer die 3. Frage richtig beantwortet, kriegt dieses Buch oder wird von mir herausgefordert, eine 4. Frage anzunehmen und dann eventuell noch ein Abonnement dazu zu bekommen. Jetzt aber erstmal die Bewerbung.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Katja.
Guten Morgen.
Ne, aus dem Jahr 1970, habe ich richtig geraten? Der Song jedenfalls.
Ja, das kann gut sein.
Kann gut sein. Ne? Katja, von wo kann ich du sagen?
Natürlich.
Von wo rufst du an?
Aus Kreuzberg.
Aus Kreuzberg. Wie geht's in meinem Kreuzberg? Ich war jetzt irgendwie 2 Wochen nicht da, habe ein bisschen Urlaub gemacht. Steht der Zaun schon um Girlie?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich ist zu befürchten, dass es nicht schwer zu verhindern ist.
Du gehörst also zu den Zaungegnern.
Ja.
Was fürchtest du, was passiert, wenn da der Zaun tatsächlich dicht gemacht wird? Ich habe zuletzt gelesen, also gerichtlich ist es nicht mehr zu verhindern. Ne?
Ja, aber ich glaube, die Anwohner in den Straßen daneben, die sind wirklich nicht glücklich über diese Verdrängung, die dann auch geschieht. Und das ist einfach irgendwie bisher immer ein offenes Gelände gewesen und das gehört so zum Kiez dazu. Es wäre schön, wenn es so bleibt.
Ja, ich bin bei dir, Katja. Finde ich auch. Gut, fangen wir mal an hier mit dem Scannerspiel. Du weißt, als Erste hast du es immer am schwierigsten, weil du musst 3 Fragen richtig beantworten, ne? Weil erst nach der 3. gibt es das Buch. Und hier kommt Frage Nummer 1.
We listen to Bach.
Knurrhähne schmecken mit ihren Beinen. Er ist etwa 30 cm groß, lebt im Wasser, hat Beine, aber auch gleichzeitig Flossen und gibt hin und wieder knurrende Geräusche von sich. Die Rede ist vom Knurrhahn, einem Fisch. Warum genau die 6 Beine für den Fisch wichtig sind, haben Forschende der Harvard University in Cambridge nun herausgefunden. Knurrhähne können damit schmecken. Etwas konkreter: An den Beinen befinden sich Papillen, also kleine warzenförmige Ausstülpungen der Haut. Mit ihnen tastet der Knurrhahn den Meeresboden ab und kann so die Gerüche von im Sand versteckter Beute, wie etwa Muscheln, wahrnehmen. Ein Vergraben vor dem Knurrhahn ist also ausweglos.
Also das ist so kompliziert beschrieben, da würde ich mal sagen, ja, das stimmt.
Ich finde die Begründung interessant. Die Begründung, das ist nämlich genau die Begründung, die in den meisten Fällen zutrifft, je komplizierter etwas beschrieben ist. Das haben die sich doch bestimmt nicht ausgedacht. Ne? Wir wissen, also ich zumindest weiß, dass Knurrhähne schmecken. Ich habe schon selber welche zubereitet, aber dass sie mit ihren Beinen schmecken, war auch mir neu und du hast recht. Ja, machen wir gleich weiter mit Frage 2.
Der Mount Everest verliert an Höhe. Bisher gilt der Mount Everest mit seinen 8.849 Metern als der höchste Berg der Welt. Noch, denn chinesische Forschende beobachten seit einigen Jahren, dass der Berg schrumpft. Grund dafür ist die Verschiebung der indischen und eurasischen Platte. Vor rund 50 Millionen Jahren sind diese Platten aneinander gestoßen, weshalb sich die Erdkruste aufgestaut und sich so das Himalaya-Gebirge entwickelt hat. Seit einiger Zeit läuft das Ganze jedoch rückwärts. Die Platten bewegen sich immer weiter auseinander, wodurch das Gebirge entfaltet wird. Laut den Forschenden könnte das in einigen tausend Jahren dafür sorgen, dass der Mount Everest seinen Titel höchster Berg der Erde verliert.
Heikle Frage. Ich glaube, falsch und das Gegenteil ist richtig.
Mhm. Da will ich gar nichts gegen sagen, aber hast du eine Begründung dafür?
Na, weil die Erdplatten sich nicht unbedingt auseinander, sondern eher aufeinander zubewegen, von wegen Erdbeben und...
Katja,
also das wäre meine Vermutung.
Du hast sowas von recht. Auch noch mit der richtigen Begründung, tatsächlich. Also der Mount Everest tatsächlich wächst mehrere Millimeter pro Jahr, sind nur wenige, aber er wächst immerhin. Und tatsächlich geht es da um die Kollision Indiens mit Eurasiens vor etwa 50 Millionen Jahren. Die Platten stauchen sich bis heute noch auf. Frage Nummer 3 kommt schon, Katja.
Das Mundwerkzeug von Spinnen ist schärfer als eine Rasierklinge. Wenn man sich Spinnen etwas näher anschaut, sieht man nicht nur in unzählige kleine Äuglein, sondern kann auch etwas Bartartiges vor ihrem Mund entdecken. Das, was wie ein Schnauzer aussieht, ist ihr Mundwerkzeug. Und mit diesem können Spinnen in weniger als 100 Millisekunden ihren gesponnenen Faden wieder zerteilen. Wie genau sie das machen, haben sich Forschende der Universität Trento in Italien angeschaut. Das Ergebnis? Die Klauen der Spinnen sind ähnlich gezackt wie ein Steakmesser. Damit können die Tiere robuste Fasern wie Spinnenseide effizient zerteilen. Und das besser als jede Rasierklinge.
Ich muss erst mal schlucken. Warum? Eine gemeine Frage. Also ich würde sagen, ja.
Mhm. Bist du so einfach so ja sagst? Du also auch hier.
Ich möchte mich mit Spinnen nicht so sehr gerne so intensiv auseinandersetzen.
Ach so, aha, verstehe. Wie alt ist das Haus, in dem du wohnst, so ungefähr, Pi mal Daumen?
Das ist 40 Jahre alt.
Das ist noch nicht so wahnsinnig alt, aber auch da wird es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Spinnen geben, die irgendwo in den Ecken sitzen und nur darauf warten, dass das Licht ausgeht und sie ihre Arbeit beginnen können. Aber mit deiner Antwort, ja, dass die Beißwerkzeuge, das Mundwerkzeug von Spinnen schärfer ist als eine Rasierklinge, liebe Katja, hast du wieder recht. Ja, die Forscher haben bisher gerätselt, wie können die Spinnen Seide zerteilen? Ja, eigentlich sind ihre Kieferklauen nicht scherenartig genug aufgebaut. Und deswegen sind die bislang davon ausgegangen, dass die Spinnen dafür Enzyme nutzen, um die Seide zu zersetzen und so diese Seide zerteilen können. Und jetzt die neue Theorie konnte unter anderem durch Aufnahmen unter dem Rasterelektronenmikroskop widerlegt werden. Da werden nämlich erst die Zacken in den Spinnenklauen sichtbar. Katja, das ist schon mal ein toller Morgen für dich gewesen. Du hast ein großartiges Buch gewonnen über die verrückten amerikanischen Präsidenten. Es gab ja zum einen, der vom höchsten Amt zurücktreten musste, als einziger bisher. Weißt du noch, wer das war? Der einzige, der zurücktreten musste? Richard Nixon. Ne? Es gab einen, der tatsächlich der im Berufsleben gescheitert war und plötzlich über den Einsatz einer Atombombe entscheiden musste, Harry Truman nämlich. Und so gibt es verschiedene Präsidenten, die uns präsentiert werden in diesem Buch von Ronald D. Gerste, Trinker, Cowboys, Sonderlinge, die 13. seltsamsten Präsidenten der USA. Ich versuche dich jetzt nochmal davon zu überzeugen, dass es besser wäre, dieses Buch aufs Spiel zu setzen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch oder lässt dir noch eine Frage stellen. Hast am Ende beides Buch und Abo oder beides verloren? Die letzte Frage ist so eine 50-50-Frage.
Na, ich riskiere das und hätte gerne das Abo noch, wenn ich Glück habe.
Hier kommt die Frage.
Mäuse mögen lieber Sport als Snacks. Lieber eine Runde im Laufrad drehen oder einen Leckerbissen essen. Vor dieser Entscheidung standen Mäuse in einem Experiment der ETH Zürich. Dabei haben die Forschenden herausgefunden, die Mäuse entscheiden sich häufiger für den Sport. Verantwortlich dafür ist der Botenstoff Orexin im Gehirn. Das Spannende, wenn der Botenstoff bei den Mäusen blockiert wurde, interessierten sie sich nicht mehr für das Laufrad, sondern widmeten sich ganz der ungesunden Leckerei. Heißt, Mäuse bevorzugen von Natur aus eher den Sport.
Jetzt müssen wir mal drüber nachdenken. Was ist das für eine Situation, in der diese Mäuse da leben, in den Laboren der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich?
Ne? Ist ja nun auch da möchten sie wegrennen. Ich glaube, sie wollen eigentlich wegrennen, aber es stimmt trotzdem nicht.
Na. Also ich meine, lass uns doch mal drüber nachdenken irgendwie okay. So. In was für einer Situation leben die da? Die leben da so ganz komfortabel, ne? Denen geht's gut, es ist relativ warm da. Die haben ja auch die Freiheit nie kennengelernt. Ne, die wohnen okay. da, die wissen, dass sie regelmäßig gefüttert werden und so weiter. Ne, die haben wahrscheinlich irgendwie auch ein persönliches Verhältnis zu den Forschern aufgebaut, die ab und zu auch mal übers Feld streifen.
Du meinst, sie haben also außer den Snacks, haben sie auch ein regelmäßiges Essen. Die Snacks werden so zusätzlich, sie sind wohl genährt.
Also ich habe keine Ahnung. Ich überlege nur so, ich stelle mir das halt so vor. Ne? Also, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Es geht ja nicht um Mäuse draußen in der Wildnis, die irgendwie um ihr Überleben kämpfen müssen.
Ne? Ja. Und wie heißt der Stoff, den sie im Hirn haben sollen?
Orexin, Mäuse mit dem Orexin-Botenstoff. Ja. Habe ich auch vorher noch nie gehört.
Genau, deswegen sage ich nein.
Deswegen sagst du, es stimmt nicht, dass Mäuse lieber Sport als Snacks mögen.
Ja.
Und das ist leider falsch. Oh. Katja, es war so schön mit uns, ne? Aber es hat trotzdem Spaß gemacht zu spielen.
Es war auf jeden Fall gut.
Das fand ich auch. Also ist tatsächlich so, dass Mäuse mit dem aktiven Botenstoff Orexin doppelt so viel Zeit auf dem Laufband verbracht haben. Und erst wenn man das blockiert hat, dann haben sich die Mäuse eindeutig für das Futter entschieden. Entscheidend ist, die Hauptaufgabe des Orexins ist es, den Mäusen die freie Wahl zu ermöglichen zwischen Snack und Sport, wenn beide Optionen zur Verfügung stehen. Katja, ganz schönes Wochenende wünsche ich dir.
Danke ebenso.
Ne? Was kann man jetzt schon machen am Wochenende? Gibt es schon Kastanien, die fallen, die man sammeln könnte?
Ja, gibt es bestimmt. Was es noch nicht gibt, sind Pilze, das habe ich schon versucht, aber es wird trotzdem ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir. Ne? Mach's gut, danke ebenso. Fürs Mitspielen.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Stare. Stare gehören zu den, finde ich, zu den hübschesten Vögeln, die man bei uns auch in der Stadt sieht. Vor allem an Bahnhöfen sieht man Stare. Es ist auch logisch, das sind schließlich, Achtung, jetzt kommt der Brüller, Zugvögel. Lustig. Zugvögel brauchen kein Ticket, keinen Reisepass, kein Visum. Zugvögel müssen nicht erst Asyl beantragen. Zugvögel kommen und fliegen über Grenzen hinweg. Aber warum machen die das? Als einer der Gründe galt bislang das Energiesparen. Zugvögel ziehen in wärmere Länder, weil sie dort weniger Energie verbrauchen. Eine Studie des Verhaltensbiologen Dr. Nils Benjamin Linek vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell zeigt nun aber, das stimmt so nicht. Herr Linek, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ich dachte immer, Zugvögel reisen in den Süden, weil sie im Winter bei uns nicht genug Nahrung finden. Ist das nicht der Hauptgrund?
Nee, das ist sicherlich ein Grund, der auch mit reinspielt. Aber gerade bei, es gibt da verschiedenste Zugvögel und bei so Mauerseglern oder Schwalben, die sich hauptsächlich von Fluginsekten ernähren, ist das vielleicht wirklich der treibende Grund. Aber es gibt ja auch viele andere Vögel, die sich auch an Obst, Würmern und Körnern gütig tun. Und die sind natürlich im Winter trotzdem noch vorhanden.
Die Amseln zum Beispiel, ne?
Genau.
Sie haben den Energieverbrauch von Amseln verglichen, und zwar von solchen, die bei uns überwintern und solchen, die in den Süden ziehen. Das stelle ich mir einigermaßen schwierig vor, eine Amsel dazu zu überreden, regelmäßig ihren Body-Mass-Index zu messen und ihre Ernährung zu protokollieren. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das wollen wir natürlich auch nicht die ganze Zeit machen, aber dafür gibt es ja mittlerweile seit einigen Jahren zum Beispiel Smartwatches. Und so einen ähnlichen Ansatz haben wir bei den Tieren gefahren. Und zwar haben wir Amseln hier vor Ort gefangen und haben denen einen kleinen Herzraten- und Körpertemperaturlogger implantiert in die Amsel. Und gleichzeitig haben die Amseln noch einen kleinen Rucksack getragen mit einem Radiotransmitter, der ein Signal ausgesendet hat. Und dieser implantierte medizinische Gerät hat alle halbe Stunde Körpertemperatur und Herzrate für uns aufgenommen. Und anhand des Rucksacks konnten wir dann feststellen, wo der Vogel gerade ist, ob er da ist, ob es ihm gut geht und so weiter. Und die Daten wurden so für uns gesammelt.
Warum hat Sie diese Frage interessiert?
Naja, weil es gibt verschiedene Fragen, warum Vögel ziehen oder verschiedene Theorien dahinter. Und eine klassische Lehrbuchmeinung ist, dass die natürlich im Winter dann in den südlicheren Regionen deutlich weniger Energie verbrauchen, wenn es dort wärmer ist. Mhm. Also wenn man so nach Spanien zieht, Frankreich, da ist es wärmer, da muss man nicht so viel heizen mit der Körpertemperatur.
Sie haben dann unter anderem herausgefunden, dass Amseln bereits vor der Reise in den Süden ihren Stoffwechsel umstellen. Wie machen die das und warum?
Ja, das war völlig unerwartet, weil bisher konnte man keine Unterschiede finden im Verhalten und in der Morphologie und im Körperaufbau einfach. Bevor der Teil der Zugvögel in einer Population weggezogen ist. Aber jetzt konnte ich anhand der Herzrate sehen, dass die vorher, so 30 Tage vorher, ihr internes Thermostat einfach runterfahren. Das heißt, nachts senken die ein bisschen ihre Körpertemperatur und Herzrate ab. Es geht so Hand in Hand. Und dadurch sparen die Energie ein. Das war bisher noch völlig unbekannt.
Und die sparen die Energie ein für die Reise, dass sie sozusagen Vorrat haben?
Korrekt. Mhm. Ob sich das jetzt eins zu eins aufgeht mit der Reise, die Reise ist ja auch nicht an einem Stück zu ziehen, sondern nachts und alleine, so 3 Nächte, aber auch nicht, wie gesagt, nicht am Stück, sondern machen Rastpausen. Aber genau das sorgt dafür, dass Energie vorhanden ist für den sehr anstrengenden Zug.
Und jetzt lese ich als Ergebnis Ihrer Studie, die Zugvögel unter den Amseln sparen keine Energie im Vergleich zu den Sitzenbleibern zu Hause. Wie erklären Sie sich das?
Richtig, also dass netto die gleiche Energiemenge rauskommt, war völlig unerwartet. Weil man hätte jetzt gedacht, wenn es dort wärmer ist, sparen die Energie, zumindest was die Körpertemperatur angeht und die Regelung der Körpertemperatur. Und das ist auch auf jeden Fall gegeben. Also wir wissen natürlich einfach aus physikalischen Gegebenheiten und an Studien, die ich hier mit den sesshaften Vögeln gemacht habe, mit einem ähnlichen Setup, also auch wieder die Datenlogger implantiert, dass sobald es kälter wird, fahren die ihre Herzrate hoch. Das heißt, die Vögel dort unten haben definitiv weniger Energie, also die Zugvögel, weniger Energie ausgegeben, um ihre Körpertemperatur zu halten. Aber es scheint versteckte andere Kosten noch zu geben. Zum Beispiel Konkurrenz mit anderen Vögeln, die dort ja wohnen, deren Territorium das ist. Das heißt, sie müssen sich um die Nahrung, um ein Gebiet streiten. Sie sind nicht vertraut mit dem Gebiet, wo sie dann überwintern. Alles ein bisschen unbekannt. Sie müssen sich vor Fressfeinden in Acht nehmen. Und das Immunsystem könnte natürlich auch noch anders beansprucht sein, weil es völlig neue Bakterien und Viren sind, auf die sie treffen.
Aber warum ziehen Amseln denn dann trotzdem? Ist das Familientradition? Machen die Heimatbesuche oder warum wollen die weg von hier?
Ja, gar nicht Familientradition. Also die sind sehr traditionsbewusste Individuen. Die kommen auch immer zu der gleichen Stelle zurück, wo sie vorher gebrütet haben. Ob sie an der gleichen Stelle überwintern, wissen wir noch nicht. Aber das versuchen wir gerade rauszufinden, ob das genetisch gesteuert ist oder durch die Umwelt, ob sie überhaupt ziehen. Und auf die Frage hin, warum sie das tun, ist es wahrscheinlich eine Mischung. Zum einen aus die Nahrungsverfügbarkeit, wie Sie anfangs schon erwähnt haben, ist natürlich dort ein bisschen größer, auch wenn es andere Kosten hat. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen ein kleines Pokerspiel, weil wir konnten vorher schon zeigen, dass die Vögel, die hier bleiben in einer Population, dass die natürlich nächstes Jahr früh hier sind, sich einen Partner suchen können und sich ein Territorium sichern können als Erste. Aber gleichzeitig ist es so, wenn es hier am Bodensee dann plötzlich doch mal knackekalt wird und wir haben 2 Wochen Bodenfrost und Schneefall, dann haben die Amseln natürlich ein Problem, weil dann finden sich am Boden liegende Äpfel und Würmer und Körner nicht mehr so leicht. Und dann ist es natürlich trotzdem ein Risiko für die Vögel. Und deswegen kann ein Pokerspiel sein, nämlich den kostspieligen Zug und die Kosten, die dort auftreten, nehme ich die auf mich und vermeide das Risiko, hier in diese Bedingungen zu kommen. Oder bleibe ich hier und habe die anderen Vorteile.
Was ich toll finde an dieser Forschung ist, dass wir hinterher sagen können, das Geheimnis der Zugvögel ist noch immer nicht vollständig gelöst. Und ich sage herzlichen Dank an den Verhaltensbiologen Dr. Niels Benjamin Lineck vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Nächste Woche ist Nobelpreiswoche. Dann verrät uns die schwedische Nobelstiftung, welche Forscher sich künftig Nobelpreisträger nennen dürfen. Jeder von denen bekommt rund 1 Million Euro aus dem Geld, das der Schwede Alfred Nobel vor allem verdient hat mit der Erfindung des Dynamits. Und das hat er dann in einer Stiftung angelegt, daraus die Preisgelder. Wenn Sie selbst Ambitionen haben auf diesen Preis, dann sollten Sie jetzt gut zuhören, denn wie Sie Nobelpreisträger, Nobelpreisträgerin werden könnten, das weiß niemand so gut wie die Wiener Wissenschaftshistorikerin Dr. Daniela Angetter-Pfeiffer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland.
Ich bin 61 Jahre alt, ich habe einen Master auf Global Public Policy und eine Ausbildung irgendwas mit Medien. Was kann ich jetzt noch tun, um Nobelpreisträger zu werden?
Also vom Alter her wären sie eigentlich genau in der richtigen Kategorie, weil sehr viele Preisträger und Preisträgerinnen sind bei der Verleihung bereits im fortgeschrittenen Alter.
Was?
Und es gab sogar auch schon welche, die bereits in Pension waren.
Also ich bin vielen Preisträgern vom Alter her recht nah, dass jemand bereits im Alter von 32 Jahren Physiknobelpreisträger wird, wie Rudolf Mössbauer 1961. Das ist die Ausnahme?
Das ist generell die Ausnahme. Es ist gerade in den naturwissenschaftlichen Bereichen, dauert es oft Jahre, bis man erkennt, ob eine Entdeckung nachhaltig ist, Sinn macht, ob sie sich durchgesetzt hat. Also ein für mich ganz eindrucksvolles Beispiel ist Karl Landsteiner, den wahrscheinlich auch in Deutschland alle kennen als Entdecker der Blutgruppen, der 1901 eben die Blutgruppen entdeckt hat und erst 1930 den Nobelpreis dafür bekommen hat.
Und manche Leute wie Sigmund Freud zum Beispiel haben ihn nie gekriegt, ne?
Sigmund Freud war 33 Mal für den Medizinnobelpreis nominiert und hat ihn leider nie bekommen. Er war auch einmal für den Literaturnobelpreis nominiert. Da wurde immer gesagt, bei Sigmund Freud, er ist zwar ein Mann der Wissenschaft und er kann auch gut Geschichten erzählen, aber das, was er macht, ist nicht messbar, ist nicht beweisbar. Also man kann das nicht nachvollziehen. Und daher hat die Psychoanalyse mir eine Chance gehabt.
Ich muss also einen langen Atem haben, Geduld. Und welche Art von Forschung wird am meisten ausgezeichnet? Grundlagenforschung?
Also vorrangig wird die Grundlagenforschung bevorzugt. Also das, was man im Labor erforscht. Zum Beispiel Mediziner, die ebenso erfolgreich klinische Forschung mit Patienten durchführen, bekommen den Nobelpreis viel seltener. Und es ist auch wichtig, dass man eine Fachrichtung hat, an der nicht zu viele Personen gleichzeitig forschen. Also zum Beispiel in den 1940er und 50er Jahren waren sehr viele Herzchirurgen und Herzspezialisten nominiert. Aber das Nobelpreiskomitee konnte sich dann aufgrund der vielen Vorschläge einfach nicht für zwei oder drei Kandidaten entscheiden. Und damit hat man einfach dieses Fachgebiet außer Acht gelassen.
Und ich habe gehört, ich brauche auch einflussreiche Freunde, die mich vorschlagen. Wie wichtig ist das denn?
Das ist ganz wichtig. Also man braucht wirklich eine gute Lobby und ein gutes und großes Netzwerk, das ebenfalls auch einen langen Atem hat. Also es passiert sehr selten, dass jemand gleich bei der ersten Nominierung dann wirklich auch den Nobelpreis erhält. Also es ist diese Hartnäckigkeit über Jahre, über Jahrzehnte manchmal sogar, dass die Nominatoren immer wieder aktualisierte Nominierungsbriefe nach Stockholm schicken müssen, bis eben der Wunschkandidat auch wirklich eine Chance auf den Nobelpreis hat.
Ist es von Vorteil, dass ich ein Mann bin?
Grundsätzlich, also in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass Gott sei Dank auch mehr Frauen schon nominiert sind und mehr Frauen auch den Nobelpreis bekommen haben. Aber wenn man sich auch heute wieder die Kandidaten anschaut, die so im Geheimen
gehandelt
werden, dann sind ja auch wieder sehr, sehr viele Männer dabei. Also grundsätzlich ist das männliche Geschlecht noch immer von Vorteil.
Viele Menschen denken wahrscheinlich, dass immer die besten Forscher der Welt ausgezeichnet werden mit dem Nobelpreis, dass es da so eine Art göttlicher Hitliste gibt. Aber werden diese Preisträger ja von Menschen ausgewählt und diese Menschen haben Vorlieben und Abneigungen. Was sind das für Menschen, die aus einem Forscher eine Legende machen können? Was qualifiziert die Jury für ihren Job?
Naja, es ist einmal so, dass die Jury in Stockholm ja das nicht allein entscheidet, sondern diese Nominierungsschreiben gehen Anfang des Jahres ein und dann werden diese Nominierungsschreiben an eine Reihe von Expertinnen und Experten aus dem in- und ausländischen Bereich geschickt und diese lesen dann die Nominierungsschreiben, lesen auch die Publikationen der betreffenden Kandidaten und die evaluieren sozusagen die ausgewählten Kandidaten und geben ihre Ideen oder ihre Favoriten dann an das Nobelkomitee. Und letztendlich also entscheidet dann natürlich die Schwedische Akademie der Wissenschaften beziehungsweise die Nobelversammlung des Karolinska Instituts in Stockholm.
4 von 5 Nobelpreisen gehen an Forscher aus Europa oder Nordamerika. Was muss Deutschland, was muss auch Österreich tun, damit mehr Preise an unsere Forscher gehen?
Also in Deutschland und Österreich müssen sich einfach noch die Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen viel, viel besser vernetzen. Gemeinsam einfach stärker auftreten. Das ist etwas, was uns Amerika einfach voraus hat. Die Lobbyarbeit ist in den USA bei Weitem besser. Und man braucht auch mehr Geld für die Forschung. Die USA wenn man sich anschaut, was die USA am Bruttoinlandsprodukt vergleichsweise ausgibt für Forschung und für Wissenschaft, dann ist das viel, viel mehr Geld. Und sie machen das auch transparenter. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich besteht ja auch eine durchaus größere Wissenschaftsskepsis. Und das liegt sicher auch daran, dass wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft so wie im geheimen Kämmerchen arbeiten und unsere Forschungsergebnisse viel zu wenig hinaustragen. Und ich glaube, es braucht einfach wirklich mehr Selbstbewusstsein. Man muss die Leistungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des eigenen Landes einfach gut nach außen verkaufen. Und da können wir uns von den USA was abschauen.
Und einer dieser Ausspielwege, den hören Sie hier, das sind die Profis auf Radio 1. Nächste Woche erfahren wir, wer die Nobelpreise für 2024 bekommt, wie sie eine Chance hätten, hat Ihnen die Wiener Wissenschaftshistorikerin Dr. Daniela Angetter-Pfeiffer erklärt von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich sage herzlichen Dank, Grüße nach Wien von den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen.
Einen wunderschönen Tag noch und liebe Grüße nach Deutschland.
Danke. Jahrhunderte sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Früher war so ein Jahrhundert locker 100 Jahre lang. Heute folgt gefühlt ein Jahrhundert Hochwasser auf das nächste. Jahrhundert Regen führt zu neuen Jahrhundert Hochwassern wie im Juni in Süddeutschland. Dabei sprechen Meteorologen doch eigentlich erst dann von Jahrhundertereignissen, wenn die eine statistische Wiederkehrzeit haben von mehr als 100 Jahren. Im September war dann sogar die Rede von einem Jahrtausend Hochwasser an Elbe und Oder. Könnte es sein, dass das was zu tun hat mit der menschgemachten Klimakrise? Ich frage für einen Freund. Und zwar frage ich den Meteorologen Dr. Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Hoffmann, guten Morgen.
Na, schönen guten Morgen, hallo.
Zunächst mal, was ist da genau passiert im September? Die Rede war mehrfach von einer 5B-Wetterlage. Was ist das?
Ja genau, also wir kennen ja quasi unsere Wettervariabilität, die maßgeblich so vom Atlantik gesteuert wird, also Tiefs, die relativ rasch vom Atlantik von West nach Ost ziehen und demnach die damit verbundenen Regenfälle verteilen sich relativ gleichmäßig von West nach Ost über Deutschland hinweg und bei der so einer sogenannten 5B-ähnlichen Zugbahn verlagert sich das Tief in Richtung Mittelmeer. Also es macht den Schlenker südlich der Alpen entlang, über den Golf von Genua, über die Adria und kommt dann auf der Ostseite der Alpen wieder nach Norden über Österreich, Tschechien, Polen. Und das ist so eine klassische 5B-Zugbahn von Tiefs, die es schon auch in der Vergangenheit schon gegeben hatte und die auch oftmals mit Hochwassern wie das Elbhochwasser 2002, 2013 verbunden waren.
Hat sowas nicht gegeben, bevor der Mensch die Erde industrialisiert hat?
Ja, die 5B-Zugbahn ist quasi ein Teil der natürlichen Wettervariabilität. Also wir kennen die schon aus der Vergangenheit, genau aus diesen historischen Ereignissen auch. Aber was sich durch den Klimawandel verändert hat, ist natürlich, dass sich die Neigung, die Häufigkeit für solche Ereignisse oder solche Zugbahnwetterlagen letztendlich über die letzten Jahrzehnte verändert hat. Mhm. Also aufgrund der Tatsache, dass wir weniger wetterbestimmten Einfluss vom Atlantik haben und stattdessen neue Wetterlagen dominanter werden, die quasi Luftmassen über geografische Breiten hinweg transportieren. Also da haben wir auf der einen Seite die Südwestlagen, die im Sommer die Hitze weit nach Norden transportieren und die sind verbunden halt mit Hitzewellen. Und wenn die Luftmassen aus dem Norden kommen und dann über das warme Mittelmeer, dann haben wir so eine 5B-ähnliche Wetterlage. Hm. Und die ist dann durchaus aufgrund der hohen Temperaturen im Mittelmeer dann auch mit neuen durchaus Regenrekorden verbunden.
Und jetzt habe ich gelesen an Oder und Elbe, das soll sogar ein Jahrtausend Hochwasser gewesen sein. Wo stand das? Moment, das stand in der illustrierten Wikipedia. Geben die Daten das her oder finden Sie das übertrieben?
Naja, man muss auf einmal sagen, das sind natürlich statistische Maßzahlen, die natürlich nicht immer mit Daten verknüpft sind. Das sind statistische Orientierungswerte, die man braucht, um gewisse Ereignisse zu kategorisieren, um gewisse Dimensionierung von Kanalisation zum Beispiel anzupassen. Und dafür braucht man diese statistischen Maßzahlen.
Ja, aber wenn nun ein Jahrhundertereignis das nächste jagt, dann wird es ja auch irgendwie entwertet. Ne? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist so Jahrhundert ja eine Wiederkehrzeit von mehr als 100 Jahren.
Ja genau, wir müssen jetzt mal gucken, wie haben sich die Wiederkehrzeiten verändert über die Zeit, auch über die Zeit der letzten Jahrzehnte mit Klimawandel. Und das Ereignis, das jüngste Ereignis, hat sich so laut ersten Untersuchungen um einen Faktor 2 erhöht. Das heißt, wenn das vorher ein 100-jähriges Ereignis wäre, wäre es jetzt statistisch ein 50-jähriges Ereignis.
Nun kommt ja so ein Hochwasser nicht mit einem Etikett, auf dem draufsteht, dieses Hochwasser wurde hergestellt mit folgenden Zutaten und auf dieser Liste taucht dann auch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung auf. Wenn es die nicht gegeben hätte, wäre das Hochwasser dann keins gewesen?
Das wäre je nachdem, hängt natürlich auch von der jeweiligen Zugbahn ab, wie genau das Tief, und das ist entscheidend bei so einer Hochwasserwetterlage, wo genau zieht dieses Tief lang, wo saugt sich das Tief mit Energie auf, wo regnet es letztendlich ab, und das in der Regel in den Staulagen der Mittelgebirge, also in Tschechien, Polen und auch bei uns teilweise. Und das sind natürlich Faktoren, die natürlich die Niederschläge noch mal ein bisschen intensivieren.
Sind Meteorologen eigentlich Berufsoptimisten? Ich meine, haben Sie die Hoffnung, dass unseren Urenkeln solche Unwetter erspart bleiben, wenn wir alle mithelfen, das Klima zu schützen?
Also wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung, die man jetzt schon beobachtet und anhand von der langfristigen Klimaprojektionen quasi analysiert über die letzten Jahrzehnte, dass sich die Ereignisse häufen. Das heißt, die Wiederkehrzeit von bisher 100-jährigen Ereignissen werden dann stückweise schon fast zur Regel. Mhm. Und wir haben ja quasi die letzten 365 Tage in Deutschland 4 Hochwasserereignisse gehabt. Wir haben im Dezember in Norddeutschland, dann hatten wir Anfang des Sommers im Saarland, in Baden-Württemberg, Bayern und jetzt zuletzt im September in Osteuropa. Also die Ereignisse häufen sich, die Neigung für solche kritischen Wetterlagen hat sich spürbar verändert.
Sagt der Meteorologe Dr. Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Hoffmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
Schönes Wochenende.
Ebenso, danke. Ciao.
Die Biologie ist oft ziemlich einfach gestrickt. Ja, damit wir Menschen nicht aussterben, lockt uns die Biologie mit etwas, was uns großen Spaß macht, die sexuelle Lust. Wer Sex hat mit dem richtigen Partner, fühlt sich wohl, fühlt sich wertgeschätzt. Und beides steigert bekanntlich das Selbstwertgefühl. Aber führt ein höheres Selbstwertgefühl auch automatisch zu mehr Sex? Das wollte die Entwicklungspsychologin Dr. Elisa Weber herausfinden vom Psychologischen Institut der Universität Zürich. Frau Weber, guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum hat Sie das interessiert, dieser Zusammenhang zwischen dem Selbstwertgefühl und dem sexuellen Wohlbefinden? Ich nehme mal an, das ist doch eigentlich relativ offensichtlich, oder nicht?
Also bisher gab es Forschung, die das wirklich schon untersucht hat. Das war aber vor allem Querschnittsforschung, also Forschung, die nicht diesen Zusammenhang über die Zeit sich angeschaut hat. Wir wissen, dass sowohl das Selbstwertgefühl als auch sexuelle Erfahrungen wirklich hoch zusammenhängend sind mit dem allgemeinen Wohlbefinden, aber auch mit der Beziehungszufriedenheit und auch damit zusammenhängen können, dass Partnerschaften über die Zeit vielleicht nicht so gut funktionieren, gerade wenn das Sexualleben vielleicht nicht so befriedigend ist. Aber wir wussten einfach nicht, wie die Wechselwirkung über die Zeit aussieht, ob das eine auch wirklich das andere beeinflusst oder ob das einfach, ja, ob es da einfach nur einen querschnittlichen Zusammenhang gibt.
Und deswegen haben Sie Daten ausgewertet einer Langzeitbeobachtung von 11.000 deutschen Erwachsenen. 12 Jahre lang sind die immer das Gleiche gefragt worden. Welche Fragen waren für Ihre Forschung interessant?
Also für die Studie, die wir jetzt veröffentlicht haben, waren natürlich vor allen Dingen Fragen zum Selbstwert selbst relevant, beziehungsweise zur sexuellen Zufriedenheit als auch zur sexuellen Frequenz, also wie oft wir eigentlich Geschlechtsverkehr haben. In dem Fall wurde nach der Frequenz in den letzten 3 Monaten vor dem jeweiligen Messzeitpunkt gefragt. Aber natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Intimität selbst. Also zu Intimität zählt ja nicht einfach nur der Geschlechtsverkehr selbst, sondern auch andere Faktoren. Zum Beispiel, bin ich in der Lage, mich zu öffnen? Bin ich in der Lage, auch in der Sexualität zu kommunizieren? Und auch die Beziehungszufriedenheit natürlich über die Zeit interessiert uns. Also es sind sehr, sehr viele Variablen in diesem Datensatz enthalten, die uns sehr interessieren, auch für zukünftige Forschung.
Was genau haben Sie jetzt festgestellt?
Also wir haben mehrere Dinge festgestellt. Einerseits, dass wirklich über diese 12 Jahre hinweg Menschen, die einen höheren Selbstwert haben, auch eine höhere sexuelle Frequenz zeigen, sowie eine höhere sexuelle Zufriedenheit. Andersrum natürlich Personen, die einen geringeren Selbstwert haben, auch eine geringere sexuelle Frequenz und Zufriedenheit. Und was wir zusätzlich dazu noch festgestellt haben, ist, dass über diese 12 Jahre hinweg der Selbstwert und die sexuelle Zufriedenheit sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn ich einen höheren Selbstwert habe, als ich vielleicht in den Jahren zuvor hatte oder generell habe, weil ich mich irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben besser mit mir selbst fühle, dass sich das auch in einer höheren sexuellen Zufriedenheit in der Zukunft, also ein Jahr später in dem Fall, niederschlägt.
Jetzt ist natürlich immer die Frage, ist das nur eine Korrelation oder würden Sie da einen Kausalzusammenhang erklären? Denn in so einer Langzeitbeobachtung mit insgesamt Dutzenden von Fragen, Hunderten wahrscheinlich, an 11.000 Menschen, könnte da nicht auch ein anderer Faktor entscheidend sein für, sagen wir mal, die höhere sexuelle Aktivität?
Ja, so in der psychologischen Forschung, da sind wir generell sehr vorsichtig, von einem Kausalzusammenhang zu sprechen. Also unsere Forschung ist natürlich grundsätzlich eher korrelativ. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass in diesem Fall auch noch andere Faktoren einen Einfluss haben. Oder es ist sehr wahrscheinlich, also wir wissen, dass der Selbstwert wirklich durch sehr viele verschiedene Faktoren über die Lebensspanne beeinflusst wird.
Also die Midlife-Crisis, die biologische Uhr kann wichtig sein für die Frequenz von Sex. Die Kinder sind aus dem Haus.
Genau, verschiedene Entwicklungsaufgaben. In dem Fall könnte es zum Beispiel auch sein, dass man eine Familie gründet, das erste Kind bekommt, dass man sich versuchen muss, im Arbeitsleben zu etablieren, eine Karriere zu starten. Also es gibt wirklich ganz viele normative Entwicklungsaufgaben, die das beeinflussen. Und andererseits natürlich auch die Sexualität.
Nun weiß ich aus anderen Studien, dass unser Selbstwertgefühl seinen Höhepunkt relativ spät erreicht. Ne? Dass bei Menschen zwischen 50, 60, 70, da ist das Selbstwertgefühl am höchsten. Ist das richtig?
Genau.
Und wenn es dann eine Korrelation gibt, dann müsste das nicht auch umgekehrt heißen, dass diese Generation dann am aktivsten ist und am zufriedensten mit ihrem Sexleben?
Ja, also das kann man so nicht sagen, weil wir ja gerade auch, oder wie wir gerade auch besprochen haben, ist der Selbstwert ja durch ganz viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Also zu sagen, dass die Person dann am sexuell aktivsten ist, wir wissen sogar aus der Forschung, dass es nicht so ist, dass die sexuelle Frequenz über die Lebensspanne eher sinkt. Mhm. Was wir jetzt einfach rausgefunden haben, ist, dass diese zwei Faktoren miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Alter von 60 oder 70 sexuell aktiver sein möchten, als wir es vielleicht bisher waren, dann macht es vielleicht Sinn zu schauen, was trauen wir uns überhaupt zu? Also was sagt unser Selbstwert? Sind wir in der Lage, über unsere sexuellen Wünsche zu kommunizieren, über unsere sexuellen Bedürfnisse? Sind wir in der Lage, das unseren Partnern auch so zu kommunizieren? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass wir natürlich dann auch sexuell zufriedenstellende Erfahrungen sammeln oder auch, dass wir in der Lage sind, überhaupt mehr Sex zu initiieren. Aber das ist wirklich einfach, da ist ein Zusammenhang, aber der Selbstwert, dass der jetzt in dieser Altersspanne zwischen 60 und 70 am höchsten ist, das liegt natürlich nicht nur an der Sexualität.
Das sagt die Entwicklungspsychologin Dr. Elisa Weber über ihre neue Studie am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Frau Weber, die Profis auf Radio 1 sagen, danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Schönes Wochenende. Ade. Tschüss, tschüss. Wir müssen uns mal über das wichtige Thema der Endosymbiose unterhalten, also das Leben eines Organismus in einem anderen Organismus. Bei Mikroorganismen funktioniert das sogar interzellulär. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, da hat der Biologe Gabriel Giger diesen Prozess im Rahmen seiner Doktorarbeit beobachtet. Herr Giger, guten Tag.
Guten Tag.
Und zwar wollten Sie wissen, was passiert, wenn ein Bakterium in einen Schimmelpilz einzieht und welche evolutionären Vorteile beide Organismen davon haben. Warum ist das wichtig?
Genau. Also für uns ist es sehr wichtig zu verstehen, wie neue Endosymbiosen entstehen in diesem intrazellulären Zusammenhang. Und dafür waren diese zwei Organismen einfach speziell gut geeignet, um diesen Schritt anzuschauen.
Mhm. Der Schimmelpilz ist ihr Wirt, dessen Untermieter ist ein Bakterium mit dem schönen Namen Mycetur habitans. Scheint ganz beliebt zu sein bei Pilzwirten. Da gab es einige neue Studien zu in letzter Zeit. Leipzig zum Beispiel, da wurde herausgefunden, dass das Bakterium ein bestimmtes Protein produzieren muss, um einziehen zu dürfen. War es denn einfach, den Mieter, also das Bakterium, in den Pilz einzuschleusen?
Einfach wäre wahrscheinlich etwas eine Übertreibung. Aber wir waren in unserem Labor speziell gut ausgerüstet, um so ein Experiment überhaupt versuchen zu können. Wir haben da eine spezielle Maschine, die als ganz, ganz kleine Spritze funktionieren kann. Und die mussten wir dann noch ein bisschen umbauen, ein bisschen tweaken, dass das geht, um in einen Pilz zu initiieren. Und das hat etwa ein Jahr Arbeit gedauert.
Oh, aber dann funktioniert es. Ein Jahr. Wie beobachtet man denn dann im Labor, was da genau passiert? Also wie Pilz und Bakterium sich vertragen, welche Wechselwirkungen es gibt. Wie machen Sie das? Sitzen Sie da wirklich jahrelang vor dem Mikroskop und schauen einfach zu?
Das Schöne ist, dass wir zu Beginn mal vielleicht ein paar Tage einfach zuschauen können unter dem Mikroskop. Das ist heutzutage in der Mikrobiologie gar nicht mehr so selbstverständlich, weil wir oft mit molekularen Mechanismen arbeiten. Und hier durfte ich mal wirklich nochmal am Mikroskop zuschauen und schauen beispielsweise, überleben die das beide? Kommen die so auf grundlegender Ebene miteinander aus? Und nachdem das dann passiert ist, mussten wir auch noch die Sporen genauer anschauen. Und dafür haben wir eine Maschine, die etwa 10.000 bis 20.000 Sporen pro Sekunde anschauen kann und schaut, ob da ein Bakterium drin ist oder nicht.
Was genau konnten Sie beobachten?
Wir konnten beobachten, dass gleich nach der Injektion eben die beiden Organismen, die wir speziell für dieses Experiment ausgesucht haben, überlebten und dass das Bakterium sich erstaunlich gut in diesem komplizierten Myzel des Pilzes bewegen konnte. Und wir sahen auch, dass die Bakterien in einige der Sporen des Pilzes reinkommen und so sogar in die nächste Generation des Pilzes übergeben werden können. Aber wir haben auch festgestellt, dass da einige Kosten quasi dafür aufkamen, um dieses Bakterium zu haben, weil die Sporen des Pilzes litten unter der Besiedlung der Bakterien und waren dann nicht mehr gleich keimfähig wie Sporen, die diese Bakterien nicht drin haben.
Warum hat denn der Pilz das Bakterium nicht einfach rausgeworfen, wenn die Sporen darunter leiden?
Ja, das ist eine super Frage und das hat ein bisschen mit uns zu tun. Wir haben den Pilz quasi gezwungen, dieses Bakterium zu behalten, indem wir dann ein Experiment gemacht haben, wo wir immer mit dieser Maschine nur diese Sporen weitergezogen haben, die mit Bakterien besiedelt waren.
Mhm. Sie haben sozusagen die Evolution verändert.
Genau, wir haben so ein bisschen natürliche Selektion gespielt, also halt eben nicht natürliche, sondern artifizielle Selektion, was ein wahnsinnig wichtiger Evolutionsmechanismus ist.
Wie profitieren beide voneinander? Was konnten Sie da sehen?
Also für das Bakterium ist es eigentlich relativ klar, das bezieht alle seine Nährstoffe aus dem Pilz. Das lebt in dessen Zellen drin und alles, was es davor findet, kommt vom Wirt. Das Bakterium bekommt also quasi ein schönes Hotel.
Mhm.
Und beim Wirt haben wir dann nachweisen können, dass diese Mycetur habitans eben diesen Naturstoff produziert, den Sie vielleicht eben erwähnt haben. Da war viel Forschung von der Gruppe von Christian Herzeg aus Jena dazu da. Dass es diesen Naturstoff produziert und jetzt diesem neuen Wirt zur Verfügung steht. Und wir wissen, dass das in der Natur wichtig ist, dass sich der Pilz gegen Nematoden und Amöben wehren kann und aber auch für die Nahrungsaufnahme wichtig sein kann.
Also der Pilz nimmt das Bakterium auf, das Bakterium wohnt dort, hat Kost und Logis frei und dafür liefert es dem Pilz einen Stoff, mit dem er Fressfeinde abwehren kann.
Genau, ja. Mhm. Das ist gut auf den Punkt gebracht.
Haben Sie eine Prognose, wie sich diese Endosymbiose weiterentwickeln würde, wenn man sie jetzt 5, 10, 20 Jahre laufen ließe, oder lebt dieser Pilz ohnehin nicht so lange?
Doch, also das sind Mikroorganismen, die kann man quasi unbegrenzt weiterziehen, weil wir eben immer wieder durch neue Generationen gehen. Mhm. Also dann sind dann immer wieder die Nachkommen. Und wir denken, dass wenn wir diesen Selektionsdruck aufrechterhalten, dass die zwei Organismen immer besser und besser aufeinander eingestellt sind. Also dass das Bakterium dann wirklich nur noch diese Ressourcen verwendet, die es auch wirklich braucht und dafür möglichst viel auch Benefit dem Wirt wieder zurückgibt. Und dass sie wahrscheinlich besser werden, um sich mit hoher Effizienz in die nächste Generation so weiterzugeben. Also dass sie als Endosymbiose erhalten bleiben.
Grundlagenforschung, also an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Denken Sie daran, wo Sie dieses Interview zum ersten Mal gehört haben, wenn irgendwann Gabriel Giger genannt wird im Zusammenhang mit den Nobelpreisen, die nächste Woche vergeben werden. Herr Giger, ich sage herzlichen Dank. Sie sind Doktorand noch. Alles Gute für die Zukunft und danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Herzlichen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Frischhaltefolie. Warum klebt sie? Dass Frischhaltefolie gut klebt, liegt an den sogenannten Van der Waals-Kräften. Das Prinzip ähnelt einem Magneten, der ein positiv oder ein negativ geladenes Ende hat. Durch das Ungleichgewicht der Ladungen ziehen sich die Moleküle gegenseitig an. Ein Hafteffekt entsteht. Diese Kräfte wirken aber nur sehr schwach und auf kurze Entfernungen. Damit die Folie kleben kann, braucht sie ein geringes Gewicht und eine große Fläche mit vielen Berührungspunkten. An glatten Schüsseln aus Glas haftet die Folie deshalb besser als an einer rauen Holzschale. Am allerbesten klebt sie aber an sich selbst.